Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist heute Detlef Karg. Schön, wenn Sie eingeschaltet haben. Der Tag der Einheit. Viele Deutsche haben ihn heute an ganz unterschiedlichen Orten verbracht. Manche werden sich an die Jahre von 1989 bis 90 erinnern. Andere haben an diese Zeit gar keine Erinnerung, weil sie noch zu jung sind. 30 Jahre, das ist ein junges Alter für das wiedervereinigte Deutschland. Dazu gleich unsere ersten beiden Berichte, nach denen wir dann live nach Brüssel und Washington schalten. Die Brexit-Verhandlungen und der Zustand von Donald Trump sind dann die Themen, bevor wir ausführlich über die schweren Unwetter in Südfrankreich eingehen. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Nach dem Sporttelegramm am Schluss dieser Sendung folgt dann der Hintergrund, der sich heute in die Tiefen der politischen Alltagsarbeit vorwagt. Er erklärt, wie der Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern strittige Gesetze rettet. Jedes Jahr findet der zentrale Festakt zur deutschen Einheit in einem anderen Bundesland statt. Das soll die föderale Vielfalt Deutschlands symbolisieren. In diesem Jahr ist Brandenburg an der Reihe gewesen und damit spielte sich heute alles in Potsdam ab. Natürlich auch unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie, denn den Festakt durften in diesem Jahr wesentlich weniger Gäste besuchen als sonst. Für die Menschen, die die Veranstaltungen im Freien genießen durften, war es ein schöner Tag, denn er war zumindest dort sonnig. Eine Bilanz von Oliver Schorsch.
Wer darf kommen und wer nicht? Diese Frage hatte im Vorfeld für einige wütende Mails gesorgt, hieß es aus der Brandenburger Staatskanzlei. Wegen der Corona-Pandemie durften am Ende statt über 1200 nur 230 Gäste in die Metropolishalle im Potsdamer Filmpark Babelsberg. Nicht eingeladen waren unter anderem einfache Bundestagsabgeordnete und Prominente ohne Spitzenamt. Ein wichtiger Gast war Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie hielt keine Festrede und hatte dennoch eine Botschaft mitgebracht.
Wir wissen, wir müssen heute wieder mutig sein. Mutig, neue Wege zu gehen angesichts einer Pandemie. Mutig, die noch bestehenden Unterschiede zwischen Ost und West auch wirklich zu überwinden. Aber auch mutig, den Zusammenhalt unserer ganzen Gesellschaft immer wieder einzufordern.
Gastgeberland ist in diesem Jahr Brandenburg, was den Vorsitz im Bundesrat noch innehat. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD sprach von einer deutschen Einheit, die nicht für alle immer leicht war.
Die letzten drei Jahrzehnte haben uns allen einiges abverlangt. Aber wir sind daran gewachsen. Wir haben uns kennen und schätzen gelernt und wir haben auch viel voneinander gelernt. Vom Osten kann man viel lernen. Eine selbstbewusste Frauenpolitik, Betriebskindergärten oder Polikliniken als Gesundheitszentren sind nur einige wenige Beispiele.
Woidke sprach aber auch die Probleme Ostdeutschlands an. Etwa, dass viele immer noch unter dem Bruch in ihrer Biografie leiden und dass immer noch sehr wenige Ostdeutsche Spitzenämter in den Institutionen und großen Firmen bekleiden. Höhepunkt des Festakts war die Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Er forderte einen speziellen Gedenkort in Deutschland für die friedliche Revolution und die Einheit.
Mitten in Berlin wird es bald das Einheitsdenkmal geben als zentrales Symbol. Aber bräuchten wir nicht einen herausgehobenen Ort, mehr als ein Denkmal, das an den wirkmächtigen Freiheits- und Demokratieimpuls der friedlichen Revolution erinnert? Ein Ort, der daran erinnert, dass die Ostdeutschen ihr Schicksal in die eigenen Hände genommen und sich selbst befreit haben.
In der Potsdamer Innenstadt gibt es wegen der Corona-Pandemie statt eines großen Volksfests mit Zelten, Musik und Bewirtung die Einheitsexpo. Schon seit dem 5. September sind in der gesamten Potsdamer Innenstadt Glasschaukästen aufgestellt, in denen 30 Jahre deutsche Einheit mit Exponaten und Videoinstallationen dargestellt wird. Alle 16 Bundesländer präsentieren sich hier. Am Einheitswochenende sind zehntausende Besucher aus ganz Deutschland unterwegs.
Wie man darstellt, dass es zur Wende gekommen ist, das fand ich hochinteressant. Das weckt so eigene Erinnerungen auch wieder hoch. Finde ich eine gelungene Veranstaltung.
Was in der Zeit geschaffen wurde, nachdem das mit dem Corona anfing, super. Also ich bin fasziniert. Ich gehe ja schon jeden Tag hier rum.
Ist halt nicht sehr interaktiv. Ist natürlich auch wahrscheinlich Corona-bedingt nicht sehr interaktiv heute, aber spricht uns junge Leute nicht so sehr an. Gefühlt immer das Gleiche, dass man an jedem Stand irgendwie Flyer und anderes Material bekommt.
Am Samstag herrschte auf der Einheitsexpo wegen der Corona-Pandemie Maskenpflicht.
Soweit Oliver Schorsch. Deutschland feiert den Tag der deutschen Einheit. Dazu hören Sie auch unseren Abendkommentar hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Und wir bleiben beim Thema und blicken nach Sachsen. Der Freistaat ist seit der Wiedervereinigung das erfolgreichste der ostdeutschen Bundesländer. Andererseits schauen vor allem viele Westdeutsche argwöhnisch nach Sachsen. Denn dort ist auch die AfD mit Abstand am stärksten. Ebenso sorgen in dem Bundesland Rechtsextreme sehr häufig für Negativschlagzeilen. Nun fand im Dresdner Landtag ebenfalls ein Festakt zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit statt. Und die Ereignisse rundherum sind bezeichnend. Einige, nicht alle Abgeordneten von Grünen, SPD und Linken blieben der Feier demonstrativ fern, weil der umstrittene CDU-Politiker Arnold Fahrts die Festrede hielt. Das Ganze wiederum veranlasste seinen Parteifreund Ministerpräsident Michael Kretschmer, nicht nach Potsdam zu fahren. Arndt Groß hat alles für uns verfolgt.
Kretschmer hatte ursprünglich vor, nach Potsdam zur Einheitsfeier zu reisen, hatte sich dann aber doch für den Sächsischen Landtag entschieden. Wegen der Angriffe auf Arnold Fahrts. Dessen Redetext hatte Kretschmer zuvor von Fahrts erhalten.
Ich habe sie gelesen und ich habe viele Stellen gefunden, wo ich merke, er ist mit mir nicht einverstanden und ich sehe das ganz anders als er. Aber ich habe ihn angerufen und gesagt, ich möchte, dass du diese Rede genau so hältst. Weil wo kommen wir hin, wenn wir uns gegenseitig sagen, was nicht mehr zu hören ist? An jedem Gedanken, der in dieser Rede drin ist, an jedem Gedanken dieser Rede ist ein Punkt, über den man nachdenken kann, an dem man sich auseinandersetzen kann. Und nur das wird uns eine gute Zukunft bringen, wenn wir genau dieses Verhältnis miteinander haben, meine Damen und Herren.
Diese Stelle nutzte Kretschmer dann auch, um auf Distanz zu gehen zum Festredner Fahrts. Wohl wissend, dass der Parteikollege Fahrts gerade bei der Energiepolitik dezidiert eine andere Position vertritt.
Wir sind klug genug, alle miteinander, uns eine eigene Meinung zu bilden. Die Sachsen sind klug genug, die Deutschen dazu, das haben sie in der Vergangenheit sehr genau gezeigt. Eine Gesellschaft, die nur in Überschriften denkt, nur Haltungen und Bekenntnisse hat, wird keine gute Zukunft haben. Jedes System, meine Damen und Herren, erodiert, wenn man sich nicht mehr um die Details kümmert. Und deswegen freue ich mich, dass wir in den vergangenen Jahren spannende Diskussionen hatten mit jungen Schülerinnen und Schülern auf den Klimakonferenzen, die wir selbst organisiert haben, mit dem Landesschülerrat gemeinsam. Und ich hoffe, weitere kommen, wo junge Leute Ideen haben, wie das geht mit dem Klimawandel, wie man das tun kann, was wir gestalten können, was man auch selber tun kann, meine Damen und Herren. Im Bereich der Energiepolitik, in der Mobilität, diese vielen Fragen, die vor uns stehen, braucht es Konzepte, braucht es junge Leute, die mit anfassen und die etwas bewegen.
Fahrts selbst vermittelte zunächst nicht den Eindruck, als wolle er eine besonders provokante Rede halten, sondern referierte noch einmal die Geschichte der neuen Länder, ihren Weg hin zur Einheit 1990. In der jüngeren Vergangenheit allerdings hatte er Einsätze der deutschen Polizei gegen Verschwörungsideologen in Berlin mit DDR-Polizeieinsätzen gleichgesetzt, von seltsamen Betrachtungen in der Zeitschrift Super Illu zu stalinistischen Massenmorden nicht zu schweigen. In dieser Kolumne aus dem Jahr 2017 schlägt Fahrts einen großen Bogen vom deutschen Sozialdemokraten Alexander Helfand, genannt Pavus, Kind weißrussischer Juden, zu Hungersnöten in der Stalin-Ära. Pavus als Revolutionär hatte mit dafür gesorgt, dass deutsche Regierungsstellen Lenin durch Deutschland nach St. Petersburg haben reisen lassen. Fahrts nennt Pavus einen zwielichtigen Waffenhändler. So wie es in der Weimarer Republik der rechtsnationalistische Flügel oft getan hatte. Pavus jüdische Herkunft benannte Fahrts in seiner Kolumne nicht. Zur Geschichte des Stalinismus gab es in der Festtagsrede aber eher wenig zu hören. Erst zum Ende seines Vortrages wollte er dann doch wohl seinem Ruf gerecht werden, dass er polarisiere. In einer langen Aufzählung brachte Fahrts hervor, dass es möglich sein müsse, die Regierung zum Beispiel bei der Energie- oder Asylpolitik zu kritisieren.
Wenn in Klimafragen mit der Mehrheitsmeinung der Wissenschaftler argumentiert wird, dann denke ich an Kopernikus und Galilei, die Mutterseelen allein ihre richtige Meinung vertreten haben. Oder an die Denkschrift 100 Autoren gegen Einstein vom Jahr 1931. Mehrheitsmeinungen, meine Damen und Herren, Mehrheitsmeinungen sind geeignet, politische Streitfragen zu entscheiden. Das ist Demokratie. In der Wissenschaftsgeschichte zeigt sich aber ihre Begrenztheit. Die Wissenschaftsgeschichte liest sich geradezu als das Protokoll der Korrektur kollektiver Irrtümer.
Fahrts beklagt einen gewissen Alltagsrassismus.
Dass man heute ohne die geringsten Konsequenzen Menschen bis ins Mark kränken darf, wenn diese Menschen beispielsweise alte, weiße Männer sind.
All das müsse man sagen dürfen, meinte Fahrts, ohne dass der Mensch, dessen Meinung das schließlich sei, aus den Medien herausgedrängt werde. Die Linke, aber auch die Vertreterinnen und Vertreter der Koalitionspartner Bündnis 90 Die Grünen und SPD waren nicht gekommen. Sie halten Fahrts nicht für den richtigen Redner zum Tag der Deutschen Einheit. AfD und CDU allerdings saßen im Plenum des Landtages neben Vertretern der Gesellschaft. Gekommen waren auch ehemalige Bürgerrechtler, darunter auch Grüne. Auch die FDP war vertreten. Arnold Fatz saß in der DDR im Gefängnis, war politisch verfolgt und ist seit Jahren Mitglied des Bundestages, ist Fraktionsvize der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Nach der Rede im Landtag zum 3. Oktober gab es teilweise Bravo-Rufe.
Arndt Groß war das aus Dresden. In einer Videokonferenz haben heute die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premier Boris Johnson über die festgefahrenen Positionen in den Brexit-Verhandlungen gesprochen. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Europakorrespondenten Peter Kapern in Brüssel. Herr Kapern, was ist denn bei dieser Videokonferenz herausgekommen?
Na, die beiden haben vereinbart, dass die Verhandlungen intensiviert werden sollen. Die Zeit für ein Abkommen wird ja knapp. Und wenn irgend möglich, so die Formulierung, soll es tatsächlich diesen Vertrag, an dem jetzt schon so lange herumverhandelt wird, geben. Das heißt, aus diesem Statement, das wir da gehört haben, gelesen haben, kann man herauslesen, dass Großbritannien und die Europäische Union wirklich den Vorsatz haben, doch noch zu einem Abschluss zu kommen.
Ja, dieses Statement habe ich auch gelesen, aber es klingt ja letztendlich wie eine weitere Worthülse. Man bemüht sich, man will es, aber man tut gegenseitig alles, damit es nicht passiert. Vor allem Großbritannien tut das, glaube ich, in der Wahrnehmung der Europäer so. Was kann jetzt denn noch kommen?
Ich glaube, diese Wahrnehmung hat sich mittlerweile geändert. Als dieses, ich nehme an, Sie spielen an, auf dieses sogenannte Binnenmarktgesetz der Briten, als dieses Gesetz präsentiert wurde, da hatten Europäer wirklich Fragezeichen auf der Stirn und fragten sich, ob es sein könne, dass da in London mittlerweile eine Politikergruppe das Kommando übernommen hat, die in Wahrheit gar kein Abkommen will. Und der Europäischen Union diesen Gesetzesentwurf quasi vor die Füße geworfen haben, in der Hoffnung, die Europäische Union würde in einer Kurzschlussreaktion die Verhandlungen abbrechen. Das ist nicht geschehen. Und mittlerweile sind hier doch die überwiegende Zahl der mit diesem Thema befassten Politiker der Meinung, dass Großbritannien tatsächlich einen Abschluss will und dass dieses Binnenmarktgesetz nur ein Versuch war, mehr Druck auf die Europäische Union auszuüben. Wenn aber die Gegenseite, die andere Verhandlungsseite einen Abschluss will, ja, warum soll man dann nicht versuchen, ihn auch zu erreichen, selbst wenn noch große Unterschiede in den bekannten Bereichen Fischereipolitik, Subventionen, die Handhabung von Streitigkeiten im Vollzug dieses Vertrags, wenn diese Fragen noch nicht geklärt sind. Doch ich glaube, der Vorsatz, einen Vertrag zu erreichen, ist von beiden Seiten ernst gemeint.
Gut, dann glauben wir das an dieser Stelle. Die Briten haben aber offenbar nicht mit der Einigkeit der Europäer gerechnet. Kann man das nicht so sagen, dass denen das so komplett entgegenschlägt? Denn Europa ist ja auch bekannt dafür, dass man oft zerstritten auftritt.
Ja, aber das war ja schon beim Austrittsvertrag so, als der ausgehandelt wurde. Auch da hat es ja immer das Kalkül auf der britischen Seite gegeben, dass man irgendwie doch noch diese Phalanx der EU-27 auseinandertreiben könnte. Da gab es die Hoffnung darauf, dass die deutsche Industrie der Bundeskanzlerin irgendwann schon sagen wird, dass sie den Briten doch mehr entgegenkommen soll, damit das auf alle Fälle klappt mit den Abkommen. Dieses Kalkül geht auch dieses Mal nicht auf, aber auch im vergangenen Jahr, als es um das Austrittsabkommen ging, hat dann Boris Johnson, als er genau dies erkannt hat, dass er die EU nicht spalten kann, dann plötzlich eine sehr große Flexibilität gezeigt und war dann bereit, einen Vertrag zu unterzeichnen, der in der Tat dann ja sozusagen die Verhandlungen zu einem Ziel geführt hat.
Zeitlinien, die sind ja jetzt sehr knapp. 31. Oktober, Ende des Jahres, können die noch eingehalten werden?
Naja, es ist knapp, aber sie können eingehalten werden. Und es gibt auch schon so eine Idee davon, wie das funktionieren könnte. Der Vertrag muss spätestens Anfang November unter Dach und Fach sein, weil er ratifiziert werden muss. Das ist insbesondere hier in Brüssel, wo das Europaparlament beteiligt ist, mit all seinen Ausschüssen, die damit befasst sind, eine zeitraubende Angelegenheit. Aber die Überlegungen gehen dahin, dass man jetzt diese intensivierten Verhandlungen bis zum EU-Gipfel am 15. 16. Oktober führt. Dann weiß, wie Kompromisse aussehen könnten. Auf dem EU-Gipfel dann sozusagen Michel Barnier, dem Chefunterhändler, die Orientierung gibt, wo er nachgeben kann, wo er hart bleiben muss. Und dann könnten nach dem Gipfel die entscheidenden Verhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder wie man hier in Brüssel dann immer sagt, in einem Tunnel stattfinden. Und dafür blieben dann 2 Wochen. Wenn man will, kann man das schaffen. Aber beide Seiten würden noch große Schritte aufeinander zumachen müssen.
Peter Kapern war das. Die Hoffnung besteht weiter, dass sich EU und Großbritannien beim Brexit noch einigen. Vielen Dank. Und wir schalten damit nach Washington. Von Boris Johnson, dem einen schwierigen Partner Europas, zum anderen, zu Donald Trump, der an Corona erkrankt ist. Ich bin jetzt verbunden mit unserer Korrespondentin Doris Simon. Frau Simon, es gab vorhin eine Pressekonferenz der Ärzte von Donald Trump. Die zeigen sich zufrieden mit dem Krankheitsverlauf. Aber es gab noch eine ganze Menge andere Fragen, die da aufgetaucht sind.
Ja, was gesagt wurde, Sie haben es gesagt, zufrieden. Der Arzt von Präsident Trump, Sean Conley, sagt, es sei alles nur eine Vorsorge gewesen mit der Verlegung ins Walter Reed Military Hospital. Es gehe dem Präsidenten gut, der Präsident nehme Remdesivir. Das ist ein antivirales Medikament, das derzeit noch nicht zugelassen ist. Und der Arzt wollte nicht sagen, ob der Präsident zu irgendeinem Zeitpunkt Sauerstoff bekommen habe. Die große Debatte dreht sich aber jetzt, wenige Minuten nach dieser Pressekonferenz vor dem Krankenhaus, um etwas ganz anderes. Denn der Arzt sagte wörtlich, vor 72 Stunden sei die Diagnose für den Präsidenten gekommen. Wir haben hier in Washington Mittag, Samstagmittag. Das heißt, der Präsident wäre schon am Mittwochmittag positiv getestet worden. Der Arzt sagte weiter, dass Präsident Trump seit 48 Stunden ein Medikament bekomme. Und zwar als erstes hat er einen Cocktail bekommen, synthetischer Antikörper, der auch noch nicht zugelassen ist. Das alles muss man sich vor Augen führen, denn der Präsident hat erst vor 36 Stunden mit einem Tweet mitgeteilt, dass er positiv getestet ist.
Das heißt,
da lägen noch 36 Stunden dazwischen, in denen der Präsident jede Menge Aktivitäten unternommen hat.
Das heißt, er hat 36 Stunden lang die Öffentlichkeit nicht informiert und hatte eine Menge Kontakte im Weißen Haus. Würden Sie das als eine Art von Finte von Donald Trump werten? Man muss ja ohnehin jetzt fragen, wie nutzt er das Ganze? Hat er das mit Absicht getan? Ja, vermutlich schon.
Nochmal zurück zu den Tatsachen. Man könnte ja auch davon ausgehen, der Arzt hat sich vielleicht versprochen, als er 72 Stunden sagte. Weil er aber danach sagte, Präsident Trump werde seit 48 Stunden mit dem Medikament behandelt, spricht das dagegen. Wenn wir davon ausgehen, dass am Mittwoch bekannt war, dass Donald Trump positiv auf Coronavirus getestet war, hat er allein an dem Mittwoch noch ein Presseauftritt vor Reportern, natürlich er immer ohne Maske, absolviert. Er ist dann nach Minnesota geflogen, war in Minneapolis, hat Leute getroffen, hat einen riesigen Wahlkampfauftritt in Duluth, auch in Minnesota gehabt, ist abends zurückgekommen. Natürlich sind an Bord dieser Maschinen immer Leute also Mitarbeiter von ihm. Es ist Flugpersonal dabei. Am Donnerstag ist er nach Bedminster zu seinem Golfclub gefahren, hat ein riesiges Fundraiser gehabt und davor noch eine Innenveranstaltung mit 20 Geldgebern. Auch das alles ohne Maske. Alles das wäre noch passiert, bevor bekannt wurde, dass Donald Trump positiv war. Hat er das extra gemacht? Das kann ich nicht sagen. Nur wenn bekannt war, dass er ansteckend ist und selbst wenn er über all die Monate geleugnet hat, dass Corona eine gefährliche und eine Krankheit ist, die man ernst nehmen muss, kann er diese Tatsache ja nicht übersehen haben. Er hat sie wahrscheinlich für sich als nicht so wichtig geortet. Ich kann es nicht sagen.
Natürlich, es könnte ihm auf die Füße fallen. Man muss ja ohnehin fragen, könnte das eine Auswirkung auf den Wahlkampf haben? Man kann ja bei ihm mit allem rechnen. Er könnte es natürlich auch versuchen, für sich positiv umzumünzen. Er könnte sagen, seht her, ich bin krank, ich kann gar nicht mehr so richtig. Oder man könnte natürlich jetzt andersherum sagen, er hat es verschwiegen, täuscht die Öffentlichkeit und das würde den Demokraten in die Hände spielen. Das bleibt ja eine spannende Frage jetzt.
Ja, da gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Seine Anhänger stehen zu ihm, egal was ist. Was sicher ist, Präsident Trump hasst nichts mehr, als schwacher Mann darzustellen. Er wird es sicher, wenn überhaupt, nicht ausnutzen, um zu sagen, ich bin jetzt so schwach. Die Demokraten ihrerseits haben, sobald sie erfahren haben, dass Donald Trump und seine Frau positiv getestet sind, das war gestern, alle negativen Anzeigen, zum Beispiel in Social Media, zurückgezogen, die Trumps Umgang mit Coronavirus und anderen Dingen im Blick hatten, weil sie sagten, das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass der Präsident gesund wird. Und es gibt eben auch Quellen, die sagen, der Präsident ist nicht so gesund, wie sein Arzt es jetzt behauptet. Es hat übrigens auf dieser Pressekonferenz auch nur der Arzt von Präsident Trump geredet, nicht die Ärzte aus dem Walter Reed Military Hospital, die Spezialisten. Eine Quelle nahe beim Präsidenten hat Reuters vor wenigen Minuten versichert, der Präsident sei noch nicht auf einem Weg zur Besserung. Das könne niemand sagen.
Doris Simon, vielen Dank für diese weiteren Einschätzungen aus Washington. Remdesivir, dieses Medikament, wird bei Covid-19-Patienten eingesetzt. Es soll den Verlauf mildern, kann es aber offenbar nicht bei allen Menschen. Donald Trump erhält es nun ebenfalls. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hingegen prüft derzeit, ob Remdesivir Nierenkomplikationen verursachen kann. Mehr von Ralf Siener.
Nach Angaben der EU-Arzneimittelbehörde in Den Haag erlitten einige mit Remdesivir behandelte Corona-Patienten akute Nierenschäden. Nun wird untersucht, ob diese Nierenschäden durch das Medikament verursacht wurden oder eine Folge von Covid-19 sind. Die EU-Kommission hatte Remdesivir auf Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA Anfang Juli im Schnellverfahren für die Behandlung von Corona-Patienten zugelassen. Und zwar ausschließlich für die Behandlung von erwachsenen Corona-Patienten und für Jugendliche ab 12 Jahren, die in Folge von Covid-19 an einer Lungenentzündung leiden und die mit Sauerstoff versorgt werden müssen. Das Medikament des US-Herstellers Gilead Sciences wurde unter anderem an der Universitätsklinik Köln getestet. Remdesivir kann Studien zufolge bei besonders schweren Fällen von Covid-19 die Überlebenschancen verbessern und die Zeit bis zu einer Genesung verkürzen. Um die Sicherheit von Remdesivir besser belegen zu können, muss der US-Hersteller Gilead Sciences bis Dezember dieses Jahres die Abschlussberichte seiner Studien bei der Europäischen Arzneimittelagentur einreichen. Die EU-Kommission hat im Rahmen der Corona-Soforthilfe 2,7 Milliarden Euro zur Verfügung, um Corona-Medikamente für die Europäische Union zu sichern. Der gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion Peter Liese hatte im Sommer mehrfach gefordert, die EU-Kommission müsse alles tun, damit Remdesivir auch europäischen Patienten zur Verfügung steht.
Die Firma kann kein Interesse haben, in Europa auf Dauer verbrannte Erde zu hinterlassen.
Indem sie das in der EU getestete Medikament den Europäern vorenthalte, betonte Liese im Juli gegenüber dem ARD-Studio Brüssel. Die Trump-Regierung hatte sich im Sommer fast die gesamte Remdesivir-Produktion für Monate gesichert.
Schwere Unwetter plagen derzeit die Menschen in Norditalien und Südfrankreich. Ein Feuerwehrmann etwa starb im Aostatal bei einer Rettungsaktion, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet. Noch schlimmer ist die Lage offenbar im Hinterland der südfranzösischen Ferienmetropole Nizza. Mehr Informationen von Martin Bohne.
Das Wetter hat sich beruhigt, die Aufräumarbeiten haben begonnen. Aber noch immer suchen die Rettungskräfte nach mehreren Vermissten. Darunter zwei Feuerwehrleute, deren Auto von den Fluten weggerissen wurde. Und die enormen Schäden durch das Unwetter und die Überschwemmungen werden das Leben der Menschen in der Katastrophenregion im bergigen Hinterland von Nizza an der Côte d'Azur noch lange beeinträchtigen. Mehrere Gemeinden sind von der Außenwelt abgeschnitten, Zugangsstraßen nicht passierbar, tausende Haushalte haben keinen Strom und kein Trinkwasser, Telefonverbindungen sind unterbrochen, hunderte Häuser wurden zerstört. Rund 1000 Feuerwehrleute und Spezialkräfte sowie ein Dutzend Hubschrauber sind im Einsatz. Betroffen ist ein eng begrenztes Gebiet um drei Täler im Departement Alpes-Maritimes. Sintflutartige Regenfälle haben am Abend und in der Nacht die Flüsse innerhalb kürzester Zeit um bis zu 8 Meter anschwellen lassen. Das sei absoluter Rekord, twitterte Météo France. Straßen wurden überflutet, Häuser und Brücken weggerissen. Es kam zu zahlreichen Erdrutschen. Örtliche Politiker sagten, dass sie so eine Lage noch nie erlebt hätten. Am Nachmittag verschaffte sich Premierminister Castex zusammen mit dem Innenminister per Hubschrauber einen Eindruck von der Lage. Jenseits der nahegelegenen Grenze zu Italien setzten sich die schweren Unwetter und Überschwemmungen fort, besonders um die Stadt Ventimiglia. Mindestens ein Toter ist zu beklagen, ein Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr. Die Schäden gehen in die Millionen.
Soweit Martin Bohne und ganz zum Schluss dieser Sendung kehren wir noch einmal nach Deutschland, genau gesagt nach Köln. Dort wurde in einer abgestellten Regionalbahn eine Bombe gefunden, die mittlerweile entschärft wurde. Was bisher bekannt ist, weiß Oliver Köhler.
Nach Angaben der Polizei ist noch unklar, ob der verdächtige Gegenstand Sprengstoff enthält und ob es einen Zünder gibt, mit dem eine Explosion ausgelöst werden kann. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes haben den Gegenstand in der Nacht sichergestellt, er werde jetzt untersucht. Wann die Ergebnisse der Untersuchung vorliegen werden, ist laut Polizei noch unklar. Bei dem Zug, in dem die Vorrichtung in der Nacht gefunden wurde, soll es sich um einen Regionalexpress handeln. Der Zug war in Köln auf einer Anlage abgestellt worden, in der Züge gereinigt werden. Die Polizei hat das Gelände abgeriegelt, sämtliche Züge werden durchsucht. Bisher wurde laut Polizei kein weiterer verdächtiger Gegenstand gefunden.
Soweit diese Informationen. Und Feiertag für alle hieß heute aber nicht frei für die Profis in der Fußball-Bundesliga. Marina Schweizer, meine Kollegin aus dem Sport, spielt die Einheit da heute eine Rolle?
Ja, schon alleine durch die Tatsache, dass sich an diesem 30. Jahrestag Leipzig und Schalke gerade in der Bundesliga gegenüberstehen. Die Begegnung dieser beiden Clubs unter anderem möglich gemacht durch die Einheit, auch im Sport. Gerade angepfiffen, es steht noch 0:0, aber auch erst in der 4. Minute. Leipzigs direkter Konkurrent auf die vorderen Tabellenplätze aus Dortmund konnte heute Boden gut machen vor Fans im eigenen Stadion gegen Freiburg. Ein klarer Sieg, von dem Marc Eschweiler berichtet.
Nach der unerwarteten Niederlage zuletzt in Augsburg hat Borussia Dortmund eine Reaktion gezeigt und zu Hause vor 11.500 Zuschauer im Dortmunder Dauerregen 4:0 gegen den SC Freiburg gewonnen. Die Gäste aus dem Breisgau waren nur eine halbe Stunde lang einigermaßen im Spiel. Danach agierte nur noch Borussia Dortmund. Haaland traf in der 31. Minute zum 1:0. Emre Can köpfte in der 47. das 2:0. Wieder Haaland in der 66. Minute zum 3:0. Und Haaland war es dann in der Nachspielzeit, der Felix Passlack bediente frei vor dem Tor. Und der 22-jährige Passlack mit seinem ersten Bundesliga-Treffer im 18. Spiel zum 4:0 Endstand. Mann des Nachmittags in Dortmund, Gio Reyna mit 3 Torvorlagen.
Das rheinische Derby zwischen Köln und Gladbach fand nach langem Hin und Her mit 300 Zuschauern statt. Unter ihnen übrigens auch Eishockeystar Leon Dreiseitel. Aber dem 1. FC Köln zumindest hat das nichts genutzt, verliert mit 1:3 gegen die Nachbarn aus Gladbach. Stefan Kausen.
Es bleibt dabei, der 1. FC Köln ist der Lieblingsgegner der Gladbacher. 51. Sieg der Borussen im 91. Derby. 3:1 durch die Tore von Plea und Leiner vor der Pause und Stindels Elfmeter in der 56. Da war mit dem 3:0 eigentlich schon alles klar, auch wenn Redzepi in der 84. die Kölner auf 1:3 ranbrachte. Aber starke letzte 10 Minuten reichen eben nicht. Die Kölner saisonübergreifend mit dem 13. Spiel in Folge ohne Sieg. Dieses Jahr geht's nur gegen den Abstieg.
Und wer hätte gedacht, dass am 3. Spieltag zumindest kurzzeitig Eintracht Frankfurt die Tabellenspitze übernimmt? Die Frankfurter stehen ganz oben nach einem 2:1-Sieg gegen die bisher so starken Hoffenheimer. Martina Knief.
Mit einer engagierten, kämpferisch starken und in der Offensive sehr guten Leistung besiegt Eintracht Frankfurt 1899 Hoffenheim. Allerdings gingen die Hoffenheimer, ohne vorher offensiv in Erscheinung getreten zu sein, mit 1:0 in Führung. Wunderschönes Tor von André Kramaric. Mit links schlänzt er ihn links oben, schon im Strafraum stehend, ins Tordreieck. Das war auch der Pausenstand. Besser aus der Kabine kam die Frankfurter Eintracht. Daichi Kamada in der 54. Minute mit dem Ausgleich. Frankfurt setzte weiter auf den Sieg und wurde in der 71. Minute belohnt, als Bas Dost zum 2:1 für die Eintracht einschob. Hoffenheim danach ohne richtig gute Torchance. Einzig ein Distanzschuss von Kramaric war noch zu verzeichnen. So gewinnt Eintracht Frankfurt am Ende verdient gegen Hoffenheim mit 2:1.
Ohne Fans im Stadion konnte Werder Bremen Bielefeld in die Schranken weisen mit einem 1:0. Bremens Leonardo Bittencourt.
Wir haben es am Ende ja, über die Linie gebracht, ein bisschen gezittert, aber das gehört dazu. Das Quäntchen Glück haben wir uns, glaube ich, in der ersten Halbzeit auch erarbeitet. Aber klar müssen wir über die zweite Halbzeit sprechen. Ich glaube, gerade ist jedem hier egal, der das Wappen auf der Brust hat, Hauptsache gewonnen, das war wichtig. Und wichtig ist jetzt aus 3 Spielen 6 Punkten. Das ist ein sehr, sehr guter Start und dann müssen wir weitermachen.
Und der VfB Stuttgart holte zu Hause einen Punkt gegen Leverkusen mit einem 1:1. Die verbliebenen deutschen Tennisprofis haben bei den French Open in Paris dem kühlen Wetter auf Sandplatz getrotzt. Von dort berichtet Steffen Gahr.
Ein großer deutscher Tag, denn 3 Siege aus 3 Partien, das ist eine bemerkenswerte Bilanz. Und für die größte Aufmerksamkeit sorgte dabei der Erfolg von Daniel Altmaier. Der Qualifikant besiegte den Top-10-Spieler Matteo Berrettini aus Italien glatt und auch souverän in 3 Sätzen. Gerade mal 22 Jahre jung und bislang nie über den Status eines großen Talents hinausgekommen, steht er nun nach seinem selbstbewussten Auftritt in der Runde der besten 16 hier in Paris bei diesem Grand-Slam-Turnier. Den Sprung dorthin hat auch Laura Siegemund geschafft. Gestern noch hatte sie ihr Doppel mit Rückenproblemen aufgeben müssen. Auch heute brauchte sie im Match gegen die Kroatin Martic eine Behandlungspause und gewann dennoch. Nach verlorenem ersten Satz kam sie umso stärker zurück und ist im Achtelfinale. Und um den deutschen Tag abzurunden, auch das Doppel Krawitz-Mies ist weiter. Mit dem Erfolg gegen ein Duo aus Frankreich gelang den Titelverteidigern hier der Einzug in die Runde der besten 8 Paare.
Berichtet Guido Ringel von den French Open. Und das Ganze vertiefen wir nach 19.10 Uhr in Sport am Feiertag.
Danke, Marina Schweizer, bis hierhin. Damit enden diese Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Im Studio war Detlef Karg. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.